Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, ob auf der 92.4 in München, in Berlin oder Leipzig, auf DVB-T oder im Kabel- und Satellitennetz. Und natürlich gehen auch wie immer herzliche Grüße nach Südtirol an alle, die uns über Radio Maria hören. Mein Name ist Gregor Dornis. Weiter geht's heute in unserem Grundkurs mit dem Blick auf die Liturgie der Kirche. Genauer, wir betrachten die Heilige Messe und gehen deren Ablauf Station für Station durch. Verweilen überall ein wenig und schauen, was sich hinter diesem und jenem verbirgt. Und siehe da, bereits in unseren ersten drei Teilen haben wir Überraschendes entdecken dürfen. Hintergründe, die einem vielleicht nicht ganz so geläufig sind, ja, die manchem sicher so noch gar nicht bewusst sind. Pfarrer Ulrich Filler, Erfolgsautor und unter anderem auch Mitglied der Liturgiekommission der Erzdiözese Köln, hat ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Unsere Grundkursreihe verdankt diesem Buch ihren Titel Die Liturgie der Kirche. Und auch heute ist er uns aus Grevenbroich zugeschaltet und wird uns weiter die Heilige Messe erklären. Grüß Gott nach Grevenbroich, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Gleich zu Beginn muss ich mich korrigieren. Das ist nicht ganz der Titel Ihres Buches. Das heißt Liturgie, das Herz der Kirche. Ich habe es schon gesagt, bereits dreimal haben Sie uns die Liturgie, den Ablauf der Heiligen Messe näher gebracht. Können Sie uns, bevor wir jetzt fortfahren, noch einen kurzen Rückblick geben, was wir bislang betrachtet haben und wo wir im Moment gerade stehen?
Wir sind ausgegangen von der Erkenntnis, dass Liturgie immer zwei Dimensionen hat. Eine aufsteigende Dimension, der Mensch tritt vor Gott, er spricht seine Gebete, er spricht das Lob und den Preis und das steigt nach oben. Und die absteigende Dimension der Liturgie, dass eben in und unter sichtbaren Zeichen, Gebärden, Riten, Gebeten, Gott an uns handelt und er uns sein Heil schenkt. Es wurde deutlich im ersten Teil der Messe, im Eröffnungsteil, der Mensch tritt vor das Angesicht Gottes, er bekennt seine Schuld, der Priester fasst die Gebete, die Bitten, die Anliegen im Tagesgebet zusammen und dann kommt im Wortgottesdienst die Zeit für die Lesungen aus der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes wird uns verkündet aus dem Alten und Neuen Testament, aus dem Buch der Psalmen. Die frohe Botschaft des Evangeliums wird verkündet und ausgelegt durch den Priester. Und wiederum antwortet der Mensch im Glaubensbekenntnis, im Credo. Und er trägt seine Anliegen und Bitten im allgemeinen Gebet, in den Fürbitten vor den Vater. Und heute wenden wir uns dem dritten Teil der Messe zu, dem zweiten Hauptteil der Eucharistiefeier. Und die Eucharistiefeier beginnt mit der Gabenbereitung, weil die Gaben von Brot und Wein zum Altar gebracht werden unter dem Gesang der Gemeinde oder des Chores. Der Priester hebt die Gaben empor und spricht dabei die begleitenden Darbringungsgebete in der Regel still. In einem feierlichen Hochamt werden dann die Gaben und der Altar mit Weihrauch inzensiert, anschließend auch der Priester und das Volk. Und nach der Händewaschung vereinigt sich der Priester mit der Gemeinde im Gabengebet. Der Herr nehme das Opfer an aus seinen Händen, betet die Gemeinde und so wird mit dem Gabengebet die Opferbereitung beschlossen. Früher in alter Zeit war das Bereitstellen von Brot und Wein für die Messfeier, für die Eucharistiefeier, mit einem Opfergang verbunden der Gläubigen, die Gaben gespendet haben für die Bedürfnisse der Kirche und für die Armen, manchmal auch durchaus Naturalgaben. Und diese Gaben wurden auch während der Gabenbereitung mit nach vorne gebracht und vor den Altar gelegt. Wenn wir heute in der Kollekte das Geld einsammeln, dann können wir noch etwas von diesem alten Brauch ahnen. Dann wird dieser alte Brauch auch heute noch fortgesetzt. Jeder will sich an dieser Gabenbereitung beteiligen, indem er selber auch ein Opfer bringt. Für die Gabenbereitung der Eucharistie wird seit dem 9. Jahrhundert im Abendland, anders als in der Ostkirche, nur das ungesäuerte Brot verwendet. Ebenfalls im Mittelalter haben sich bereits die Gebete entwickelt, wie der Priester spricht während der Gabenbereitung. Sie nennen den Zweck des Opfers, sie bitten um die Annahme der Gaben und sie drücken die Demut des Zelebranten aus. In der letzten Reformeliturgie sind diese Gebete verändert worden nach Art der jüdischen Tischgebete. Ein weiterer Vorgang ist, dass der Wein, der den Kelch gegeben wird, mit etwas Wasser vermischt wird. Ursprünglich war das ein ganz alltäglicher Vorgang in der Antike, im Altertum, dass man den Wein mit Wasser verdünnt hat. Nun ist diesem Brauch im Laufe der Zeit eine gewisse symbolische Bedeutung zugewachsen. Der Priester spricht ein stilles Gebet, während er den Tropfen Wasser in den Wein hineingibt. Und hier wird deutlich, was es symbolisieren soll. So wie das Wasser von dem edleren Wein aufgenommen wird, so wurde in Christus die menschliche Natur aufgenommen. Und die Einheit der göttlichen Person. Und alle Menschen sollen daran teilhaben, wenn wir in der heiligen Kommunion mit Christus vereint werden. Danach findet dann die Händewaschung statt. Die Altardiener gießen dem Priester das Wasser über die Hände. Solche rituellen Waschungen kennen wir wesentlich ausgeprägter auch in anderen Religionen, beispielsweise im Islam. Wir müssen kaum diese Handlung erklären. Mit der äußeren Reinheit wird die innere Reinheit erbeten. Wenn wir von Gabenbereitung sprechen, ist dabei der offizielle Ausdruck etwas problematisch, denn es geht ja nicht darum, dass die Gaben zubereitet werden. Die sind ja schon da, das Brot und der Wein. Vielleicht verwenden wir besser den Ausdruck Opferbereitung. Das Wort Opfer kommt ja aus dem Lateinischen operari, das heißt einfach nur handeln. Und hier wird deutlich, es kommt auf diesen Vollzug an. Was tut der Priester? Er hält die Gabe von Brot und Wein empor, er hält sie dem Herrn entgegen mit der Bitte, dass Gott diese Gaben verwandeln möge in den Leib und das Blut Christi. Und hier können wir schon einmal innehalten und über diesen Begriff des Opfers, der Opferbereitung etwas nachdenken. Was heißt eigentlich Opfer? Was ist ein Opfer? Opfer ist eine Gabe. Genauer gesagt, Opfer ist die Hingabe. Zwar die Hingabe seiner selbst oder seiner Fähigkeiten oder von Dingen, die mir gehören, an Gott oder an Menschen. Und so kann man auch ja die Kollekte in der Messe, wenn ich etwas von mir gebe, tatsächlich als ein wirkliches Opfer bezeichnen. Ich bringe ein Opfer dar. Und wenn es sich jetzt aber um die Hingabe an Gott handelt, an den unsichtbaren Gott, dann kann meine Gabe, die ich gebe, immer nur ein äußeres Zeichen sein für eine innere Haltung. Denn wir können Gott ja nicht erfreuen, indem wir irdische Dinge schenken, Gott, der mir alles gehört und der alles besitzt und der alles umfasst, sondern wir können ihn erfreuen nur mit unserer Liebe zu ihm. Und unsere Liebe wird erkennbar, sie wird konkret in solchen materiellen Gaben oder auch im äußeren Tun, wenn es unsere Liebe ausdrücken soll. Und so können wir uns auch bei der Gabenbereitung mit hineingeben in dieses Geschehen, was dort passiert. Es ist nicht ein Augenblick, in dem ich passiv in der Bank hocken bleibe und mich langweilen muss, sondern in dem ich mein eigenes Leben mit auf den Altar lege, mit auf die Patene lege. Patene ist dieser kleine goldene Teller, auf dem die Hostie liegt. Indem ich mich selber dem Herrn anbiete und sage, Herr, tu das mit mir, was du möchtest. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, ich möchte dir meine Probleme bringen und die Schwierigkeiten meines Lebens. Ich möchte meine Anliegen bringen und wenn man als Priester am Altar steht und die Patene emporhebt, dann kann man zuweilen ahnen, wie schwer von Sorgen und Bitten sie erfüllt ist. Doch wir dürfen zuversichtlich und gewiss sein, dass alles das, was uns bedrückt, von Christus bereits mit zum Kreuz getragen worden ist, um es in Erlösung zu verwandeln. Wir können uns auch vorstellen, ich habe das gerade schon angesprochen, die stillen Gebete des Priesters, die er betet, sind angelehnt an die Lobpreisgebete aus dem jüdischen Tischgebet. Und hier erwächst ein schöner Gedanke, dass wir hier einfach verbunden sind mit einem israelitischen Brauch, der ja auch zurückreicht in die Geschichte. Wir können uns vorstellen, dass diese Worte, gepriesen bist du, ewiger unser Gott, König der Welt, du die Frucht der Erde erschaffst, das, was die Juden gebetet haben und immer noch beten, dass das ja auch die Gebete sind, die die heilige Familie gebetet hat, wenn sie gemeinsam bei Tisch gesessen hat. Dass es damals schon so gewesen ist, vielleicht wie es auch heute ist, dass die Vorbitterin die Mutter in der Familie ist. Und dann, dass wir auch bei der Gabenbereitung vielleicht daran denken können, wie die Gottesmutter unsere Vorbeterin ist, dass wir verbunden sind mit dieser heiligsten aller Gebetsgemeinschaften und dass unser Beten heute in dieser Tradition, in dieser Geschichte, in dieser Verbundenheit einfach steht.
Pfarrer Filler, lassen Sie uns noch einmal auf das Opfer zurückkommen. Das ist ja doch für viele Menschen heutzutage problematisch geworden. Sie haben gesagt, Gott braucht unser Opfer nicht. Es ist nicht so, dass er das jetzt bräuchte. Dann stellt sich aber immer die Frage, warum braucht es denn jetzt dieses konkrete äußere Zeichen? Warum reicht nicht diese innere Haltung?
Weil wir Menschen eben nicht nur Wesen sind, die aus reinem Geist bestehen, sondern wir haben auch einen Leib. Unsere innere Haltung muss immer irgendwie auch leibhaftig werden. Sie muss konkret werden. Sie muss in einem äußeren Zeichen sich auch abbilden. So funktioniert unser Leben. Wenn ich, um ein anderes Beispiel zu nennen, sage, ich liebe einen Menschen und bin verliebt, dann muss sich diese innere Haltung der Verliebtheit auch irgendwie körperlich, äußerlich, konkret ausdrücken. Das fängt damit an, dass ich vielleicht einen Strauß roter Rosen verschenke. Es fängt damit an, dass ich zu diesem Menschen spreche, dass ich ihn umarme, dass ich ihn küsse. Das alles ist etwas, was zu meinem inneren Gefühl und zu meiner inneren Haltung dazugehört. Und wenn das ausbleibt und fehlt, dann kann man sicher sein, dass auch in der inneren Haltung etwas nicht stimmt. Und genauso ist es auch in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Beten. Natürlich kann man sich theoretisch vorstellen, dass ich bete, in einen gemütlichen Fernsehsessel gekuschelt, die Füße hochgelegt und sicher kann man auch vielleicht dann beten, aber die äußere Haltung gehört zum Gebet mit dazu und es ist einfach wahrscheinlich ein ähnlicheres Gebet, wenn ich dazu aufstehe, mich hinstelle oder hinknie sogar und hier einfach meinen Leib und meinen Körper mitbeten lasse. Weil uns Menschen kommt es immer auf beides an, auf die innere Haltung, auf die geistige Einstellung und auf das äußere Zeichen. Natürlich ist auch die Gefahr, das ist ganz klar, dass das äußere Zeichen hohl wird und leer und bedeutungslos, wenn die innere Haltung fehlt. Beides gehört zusammen und beides muss vorhanden sein.
Eine erste Anruferin ist nun bei uns. Grüß Gott.
Grüß Gott. Das greift ein wenig auf die zweite Sendung, aber sonst ist es wichtig. Es gefällt mir so in der Messe, wo so viel Möglichkeiten zur Sündenbekenntnis, Sündenvergebung gegeben sind, wie in Confiteor. Und früher im Evangelium hat der Priester immer gesagt, Evangelium tuum deliantur nostra delicta, ich weiß nicht. Und auch nach dem Konzil hat einmal ein Priester das gesagt, das hat mich immer so beruhigt. Und dann in der Agnus-See und ich bin nicht würdig und überhaupt im Vater unser, alle diese Momente, wo man seine Reue ausdrücken kann für seine Sünden. Und kann man auch die Sünden auf dem Altar legen, auch? Ich meine in der Opferung.
Ganz genau. Das ist ja eigentlich ein durchgehender Zug in der Liturgie der Heiligen Messe, was Sie angesprochen haben. Immer wieder treten wir vor den Herrn, immer wieder treten wir auch wie Petrus vor den Herrn, der sagt, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Das ist immer die Einstellung, die realistische Einstellung, die wir Menschen selbst haben. Das, was Sie angesprochen haben, das Gebet des Priesters nach dem Evangelium, gibt es immer noch. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta, Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden. Das wird aber, so ist es auch vorgesehen, vom Priester stillgebetet.
So.
Wobei natürlich nichts uns daran hindert, dieses stille Gebet einfach auch still mitzuvollziehen.
Ach, danke.
Ja, und genau, so ist es eben das Beste, was wir ja mit unseren Sünden tun können, ist es doch, sie einfach dem Herrn zu übergeben und sie mit auf den Altar zu legen und zu sagen, ich komme nicht nur mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen, meinen Anliegen, ich komme eben auch mit meinen Sünden, meiner Schuld, mit dem, was ich nicht bewältigt bekomme in meinem Leben, mit dem, was ich mit mir herumtrage, aber ich nehme es und lege es mit auf den Altar, damit Gott es nehmen kann und es verwandeln kann und es vergeben und erlösen kann.
Oh, das ist eine gute Antwort. Vielen Dank.
Danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.
Danke.
Wiederhören. Ja, Pfarrer Filler, also ist es wirklich so, dieses Opfer dürfen wir nicht so missverstehen, als ob wir jetzt Gott etwas anbieten, für unsere Sünden sozusagen abzahlen oder sowas, sondern es ist wirklich, dass wir uns ganz mit allem, was wir sind, wirklich und alles, was wir sind, in Gottes Hand legen und sozusagen sagen, mach du es, ich krieg's eh nicht richtig hin oder so und ich gebe mich dir ganz hin.
Das ist genau der Punkt. Auf wen es ankommt, Opfer, Gabe, Hingabe in einem äußeren Zeichen, in einer äußeren Haltung, in einem Gebet einfach auch zu versuchen, sich selber ganz und gar dem Vater hinzugeben und so das zu tun, was Jesus uns ja vorgemacht hat. Es ist ja die Stunde am Ölberg, als Jesus im Garten am Ölberg sitzt und sagt, Vater, wenn es sein kann, dann soll der Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Und er gibt seinen eigenen Willen ganz auf und er gibt sich ganz hin in den Willen des Vaters. Und das ist einfach diese ganz Übergabe des eigenen Lebens. Das ist eigentlich das typisch Christliche, das Urchristliche, das, worauf es eigentlich immer wieder ankommt. Und das wird eben auch deutlich, indem wir sagen, das darf ich eben auch nicht nur, wenn ich ein Heiliger bin, tun, sondern das darf ich auch als Sünder tun. Und das soll ich auch als Sünder tun. Und das soll ich eben auch tun, wenn ich die Heilige Messe feiere, wo ja diese Hingabe des Sohnes an den Vater vergegenwärtigt wird. Und wo ich eigentlich eingeladen bin, mich selber in diese Hingabe des Sohnes mit hineinzugeben und diese mitzuvollziehen für mich und für mein Leben.
Pfarrer Filler, Sie sind selber in der Liturgie, in einer Liturgiekommission. Wir haben uns ja doch auch in den letzten Jahren immer wieder viele Gedanken gemacht. Wie können wir eigentlich bestimmte liturgische Vollzüge so gestalten, dass der innere Sinn wirklich auch deutlich wird, für alle auch deutlich. Jetzt, wenn sich eine Gemeinde die so zusammensetzt und sagt, okay, wie können wir das in der Liturgie so umsetzen, dass dieses sich Gott darbringen stärker betont wird? Was kann man denn da so Gutes machen? Ich meine, normalerweise in der Messe, da geht jemand mit dem Kollekt Beutel durch und mit dem Körbchen. Also kann man da irgendwie, haben Sie da eine spannende Idee?
Also ich denke, das sind immer mehrere Faktoren, die wichtig sind. Einmal ist es natürlich wichtig, dass man einfach außerhalb der Messfeier anfängt und eben in der Katechese, in der Glaubensverkündigung, vielleicht einmal in der Sonntagspredigt, einfach auch diese Zeichen und die Riten erklärt und erhält. Wenn ich weiß, was geschieht, das Wasser in den Wein gegeben wird, dass die Händewaschung sich vollzieht, was es das bedeutet, was der symbolische Gehalt, wozu ich mich einladen will, dann kann ich natürlich auch schon viel besser mich selbst dort hineinbegeben. Und das Nächste ist, dass man eben auch diese Zeichen verwendet als Zelebrant, als Priester, dass man einfach auch den Mut hat, Weihrauch zu verbrennen, Zeichen der Hingabe, die glühende Kohle im Rauchfass, die das Zeichen unserer brennenden Liebe sein kann. Dass der Weihrauch, der verbrannt wird, der sich verzehrt, Zeichen der Hingabe. Der aufsteigende Rauch, Zeichen unserer Gebete. Wenn dann schon mal der Rauch wieder herabwallt, könnte man sich überlegen, ist es ein Zeichen, ein Symbol für die Gnade Gottes, die uns entgegenkommt. Dass man einfach hier darauf achtet, Liturgie wirklich mit allen Sinnen zu feiern. Dass einfach diese Vollzüge und Riten, die wir haben, dass sie eben auch so vollzogen werden, wie es vorgesehen ist. Und dann könnte man schließlich noch überlegen, ob man nicht beispielsweise ab und an jetzt an diesem Teil der Messfeier eine größere Gabenprozession stattfinden lässt. Normalerweise ist ja die Kredenztisch, wo die Gaben während der Messe und vor der Eucharistiefeier stehen, im Altarraum, und die Messen erbringen dann von der Kredenz die Gaben von Brot und Wein zum Altar. Man kann auch in der Kirche einen solchen Kredenztisch aufstellen. Man kann hier natürlich auch die Kinder schön einbeziehen, die vielleicht angeleitet werden, die Gaben mit zum Altar zu bringen. Und hier gibt es manche Gestaltungsmöglichkeiten, die auch nicht gegen die liturgische Ordnung der Kirche sind, sondern die sich damit gut vereinbaren lassen und die einfach auch hier deutlich machen, was eigentlich geschieht.
Wir sind nun mit Frau Bucher verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Ich hatte eine Frage. Warum wird während der Gabenbereitung meistens ein Lied gesungen und der Priester feiert die Gabenbereitung allein? Ich möchte ganz bei der Gabenbereitung beim Priester ganz am Altar dabei sein.
Ja, und das ist eigentlich auch der Sinn dieses Gesangs, der während der Gabenbereitung gesungen wird, entweder vom Chor vorgetragen wird oder aber in einem Gemeindelied ausgedrückt wird, dass man sich eben auf diese Weise mit im Tun des Priesters verbindet. Es ist natürlich jedem freigestellt, zu sagen, okay, ich singe das Lied nicht mit, sondern ich bete zum Beispiel die Gebete, die der Priester betet, aus dem Messbuch nach, wenn ich eins mitgebracht habe. Im Gotteslob steht es ja auch, da sind ja in den 300er Nummern, 350, glaube ich, 353 fängt es ja an, da wird die Feier der Gemeindemesse erklärt und aufgeführt. Und dort kann man eigentlich auch die Gebete des Priesters dann mitvollziehen.
Und ich habe das Gotteslob in der Hand und singe da mit.
Und ja, dann, man müsste sich wahrscheinlich entscheiden. Es ist eben, manchmal kann man eben mitsingen, das Lied, was die Gemeinde singt. Manchmal denkt man vielleicht, ich möchte einfach nicht mitsingen. Und dann kann man sich auf andere Weise innerlich am Geschehen beteiligen.
Und der Priester, der macht dann ganz alleine die Gabenbereitung.
Das ist auch eben so vorgesehen, dass diese Gebete, die da bringen muss, Gebete still gebetet werden. Und dass der Priester das tut, stellvertretend für das Volk, das ja sich selbst bei der Gabenbereitung vorher mit dort hineingebracht hat. Und dass jetzt dieses Tun des Priesters aber auch mitvollzieht durch einen Gesang. Das ist ja, heißt ja nicht, dass das jetzt getrennt ist voneinander, sondern es heißt, dass die Gläubigen sich auf ihre Weise mit diesem Ton des Priesters verbinden.
Ja, danke schön.
Danke, Frau Bucher, für Ihren Anruf. Ja. Gottes Segen, auf Wiederhören.
Gottes Segen, ja.
Ja, Pfarrer Feller, da sind wir natürlich auch bei einem schwierigen Punkt angelangt durch die Frage von Frau Bucher, der auch vielen Menschen Schwierigkeiten macht, diese Rolle des Priesters. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz streifen, diesen wichtigen Punkt, welche Funktion der Priester jetzt eigentlich in der Messe ausübt.
Ja, der Priester ist eben durch ein eigenes Sakrament, durch das Sakrament der Priesterweihe von Christus in den Dienst genommen. Und sein Dienst für Christus besteht darin, dass er im Grunde genommen wie ein Werkzeug sein soll. Ein Werkzeug für Christus, durch das Christus in dieser Welt handeln kann. Es ist eben die Aufgabe des Priesters, für Jesus da zu sein, damit Jesus gegenwärtig wird in dieser Welt in einer ganz besonderen Weise, in der Weise eben, wie der Priester da ist, wie er sein Amt erfüllt, wie er den Glauben verkündet und wie er vor allen Dingen auch die Liturgie der Kirche feiert, die Sakramente spendet, die Messe feiert und hier einfach Jesus Christus gegenwärtig macht. Am deutlichsten wird das im Herzstück der Eucharistiefeier bei der heiligen Wandlung, wenn der Priester in persona Christi spricht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. In dem Moment, wo die Wandlungsworte gesprochen werden, leiht der Priester seine Stimme und seine Hände und seinen Mund Christus, damit Christus jetzt durch ihn handelt und Wein und Brot verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi. Das ist eigentlich die Rolle und die Aufgabe des Priesters. Und da ist es wichtig zu sehen, dass es eben nicht darauf ankommt, ist der nett oder ist er eher unsympathisch, ist der dick oder dünn, ist der klug oder ist der doof, sondern dass eben das ganz zurücktritt, die Persönlichkeit, und Christus ganz in den Vordergrund treten kann. Deshalb ist der Priester ja auch bekleidet. Er trägt ein Messgewand, er trägt die Paramente. Er macht deutlich, jetzt bin nicht mehr ich in meiner Individualität wichtig, sondern jetzt ist es eben Christus, der wichtig ist und für den ich jetzt da bin und der durch mich handeln will.
Auch wieder ein Aspekt von Hingabe auf eine andere Art und Weise.
Ganz genau. Das ist eben die besondere Berufung, sein Leben hinzugeben für diesen und zur Verfügung zu stellen für diesen wichtigen Dienst.
Noch einmal zurück zur Frage zu Frau Bucher, von Frau Bucher. Sie hatten an einer Stelle gesagt, dass der Priester diese Gebete still spricht. Manchmal erleben wir es ja in den sogenannten stillen Messen, also wo man sehr wenig, manchmal auch gar nicht singt, dass dann der Priester solche Gebete bei der Gabenbereitung, der Opferbereitung laut spricht und die Gemeinde dann antwortet.
Ja, wie gesagt, das sind eben diese Darreichungsgebete, die seit der Liturgiereform verändert worden sind. Heute, die sich eben auf diese jüdischen Tischgebete, auf den jüdischen Tischsegen beziehen und davon sich herleiten. Und diese Gebete lauten: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Und wenn jetzt der Priester diese Worte halblaut oder laut spricht, dann gibt es den Brauch, dass dieses letzte Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott, dass das von der Gemeinde dann mitgebetet wird. Danach kommt dann das Wort zur Mischung von Wasser und Wein, wie das, was sie mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen. So lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, die unsere Menschennatur angenommen hat. Hier also nochmal das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, und wir sollen mit hineingenommen werden in diese Vergöttlichung des Menschen Jesus. Und danach wird dann der Kelch mit Wein erhoben und dann gibt es die Darreichungsworte: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Und hier wird ja eigentlich dann das beschrieben, was der Priester tut. Er hält eben tatsächlich diese Gaben von Brot und Wein vor das Angesicht des Herrn. Er bringt diese Gaben dar, damit sie gewandelt werden. Und das folgt eigentlich im alten Gesetz, liturgischen Gesetz, dass eben, wenn man etwas tut, dass es auch ein begleitendes Gebet dafür gibt.
Aus Bad Wörishofen hat uns nun Frau Fox erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Also ich möchte eigentlich nicht unbedingt eine Frage stellen, aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken für diese wunderbaren Bücher, die Sie geschrieben haben. Und wenn man sich die zulegt, und zwar das Liturgie, das Herz der Kirche, und die anderen alle zerbrochene Herzen heilen, jenseits der Klischees und so weiter, dann hat man wunderbare, verständliche, nicht hochtheologische, aber ganz verständliche Unterweisung, möchte ich sagen, und hat auch immer, ja, kann Antwort geben, wenn die Kirche angegriffen wird oder wenn so die üblichen Vorwürfe kommen. Also ich finde, die sollte man mehr empfehlen oder bekannt machen. Ich glaube, dass sie viele gar nicht kennen, nicht wissen, dass es das gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde es immer so schade, dass meistens nur der zweite Kanon verwendet wird, ganz selten der erste, also der römische Kanon. Die anderen sind mir immer so kurz, dass ich eigentlich kaum richtig zur Besinnung komme. Dann ist die heilige Wandlung schon vorbei. Das war das, was ich...
Danke Ihnen sehr für diese Frage. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Wiederhören.
Ja, wiederhören.
Ja, das ist natürlich der ideale Übergang. Jetzt, wenn wir vielleicht jetzt in eine kleine Musikpause gehen und dann tatsächlich uns weiterbegeben in der Heiligen Messe, in der Eucharistiefeier und dann auch zu den Hochgebeten kommen, auf die Hochgebete zu sprechen kommen. Grundkurs des Glaubens. Pfarrer Filler erklärt uns die Heilige Messe in einer Reihe zur Liturgie der Kirche. Heute sind wir im vierten Teil und mitten in der Heiligen Messe sozusagen. Wir sind bei der Gabenbereitung, der Opferbereitung und kommen nun zum eucharistischen Hochgebet. Wieso heißt das eigentlich Hochgebet?
Ja, das ist... Eine Bildung, die es eigentlich nur im Deutschen gibt. Das Wort Hochgebet, es orientiert sich eben an Worten wie Hochzeit oder Hochkultur und es drückt eben aus, dass hier das, was nun folgt, auf einer ganz besonderen Ebene liegt, eine ganz besondere eigene Würde hat. Der Ausdruck Hochgebet bezieht sich auf verschiedene Teile, auf verschiedene Strophen könnte man auch sagen. Es fängt an mit der Präfation, dem Lobgesang. Dann kommt das dreimalige Heilig, das Sanctusgebet, das die Gemeinde gemeinsam singt. Dann kommt der Kanon, das, was wir auch herkömmlich eben als das Hochgebet bezeichnen, die Mitte des Hochgebets, der Messkanon. Und das endet dann mit dem Lobpreis und dem Vater Unser. Den ganzen Komplex kann man eigentlich als das Hochgebet, als das besondere, wichtige, ehrwürdige Gebet bezeichnen, das das Zentrum der Messfeier darstellt und dessen Mitte wir die heilige Wandlung finden. Es ist eigentlich das Amtsgebet des Priesters. Hier kann man sagen, waltet er seines Amtes. Deshalb ist es ihm auch vorbehalten. Die Gemeinde beteiligt sich durch die Akklamationen, durch die Zurufe. Wir finden die Ursprünge des Hochgebets zwischen dem 3. und dem 6. Jahrhundert in Rom. Da entwickelte sich das, was wir heute als erstes Hochgebet immer noch den römischen Kanon nennen. Und der eigentlich vom Anfang der Antike bis zum Mitte des 20. Jahrhunderts unangetastet geblieben ist. Es ist das älteste Hochgebet, es ist das Hochgebet, das viele Heilige vor uns immer wieder mitgefeiert haben und das sich in der westlichen Kirche immer gleich geblieben ist. In der Ostkirche haben sich andere Typen eucharistischer Hochgebete entwickelt. Durch die Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich einiges verändert. Einmal die Form des Vortrags. Jetzt wurde auch das laute Sprechen in der Volkssprache möglich, anstatt dass das Hochgebet auf Lateinisch und leise gebetet wurde. Und es gibt eben auch Alternativen zum römischen Kanon. Der ist jetzt das erste Hochgebet im Messbuch. Und da finden wir noch weitere Möglichkeiten, die der Priester auswählen kann. Wir haben das zweite Hochgebet, das an das knappe altkirchliche Formular des Papstes Hippolyts anknüpfen will. Ungefähr 215 nach Christus sind hier die Ursprünge. Dann haben wir das dritte Hochgebet, das eine Neuschöpfung ist, das eigentlich auch eine Nähe zum römischen Kanon herstellt, in dem auch der Gedanke des Opfers ausgebreitet wird. Das dritte Hochgebet ist natürlich etwas kürzer als das erste Hochgebet. Und schließlich haben wir ein viertes Hochgebet, das sich an die östliche Tradition der Kirche annähert, wo der Lobpreis besonders ausgeprägt ist, wo die Heilsgeschichte einen wichtigen Platz innehat. Und mittlerweile gibt es noch eine Reihe weiterer Hochgebete zu besonderen Anlässen, ein Versöhnungshochgebet und Hochgebete für Kinder und für Gehörlosengottesdienste. Aber im Grunde genommen ist der Kanon der Messe, das Hochgebet, das, was in unveränderter Weise immer wiederkehrt. Es ist das Leitmotiv, das sich durch das ganze Kirchenjahr hindurchzieht. Und die Hörerin eben hat es angesprochen. In der Regel erlebt man heute in der volkssprachlichen Liturgie das zweite und das dritte Hochgebet. Wegen seiner Länge wird das erste eigentlich nur selten gebetet, obwohl es eigentlich auch natürlich das wichtigste Hochgebet ist, das älteste Hochgebet und das, was auch am meisten Stoff zur Betrachtung liefert über seinen Aufbau, müsste man eigentlich eine eigene Sendung machen. Ich möchte heute als Beispiel das dritte Hochgebet einmal verwenden, das uns ja auch wahrscheinlich häufiger in der Messfeier begegnet. Und das Hochgebet beginnt eben, jetzt nachdem die Gabenbereitung abgeschlossen ist, mit der Präfation, mit dem Lob Gottes, und der wird eingeleitet mit diesem Eröffnungsdialog: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Und hier begegnen wir ganz uralten liturgischen Formeln, die uns zum Mitfeiern und zur rechten inneren Gesinnung bewegen wollen. Weg von dem Irdischen hin zu Gott. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist das Thema ja der ganzen Eucharistiefeier. Eucharistie heißt ja auf Deutsch Danksagung. Wir danken dem Vater, dass er uns den Sohn schenkt. Und nach diesem Eröffnungsdialog, in dem wir eingeladen werden, das Grundthema der Messe einzustimmen, folgt dann die Präfation, der vorangestellte oder die vorgetragene Rede, könnte man übersetzen. Es ist eigentlich ein Text der lobpreisenden Danksagung. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wechselt der Präfationstext, es wird immer das Festgeheimnis der jeweiligen Messfeier beleuchtet. Das Erlösungswerk Gottes ist so groß, dass wir immer nur einen Aspekt in der Messe herausgreifen und dankbar betrachten können. Wir haben durch die Sugiri-Reform eine Vermehrung der Präfationen. Es gibt viele neue Präfationen, die teilweise sehr alte Texte aufgreifen, und wir Anregungen sucht für das persönliche Gebet, für das persönliche Lobgebet, der findet hier in den vielen Präfationen ein reiches Angebot, das jemand schöpfen kann, auch für das eigene Gebet. Während der Präfation steht die Gemeinde, das ist auch der angemessene äußere Ausdruck dessen, was jetzt geschieht. Es wird das Lob Gottes gesungen. Gerade sonntags und bei Festen ist es gut, wenn diese Präfation auch gesungen wird. Sie mündet ein in das Sanctus, in das Heilig, 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 das jetzt die Gemeinde gemeinsam mit dem Priester singt. Die Kirche auf Erden stimmt ein in den Gesang der Engel und der Heiligen. Und hier finden wir eine ganze Reihe von verschiedenen Zitaten aus der Heiligen Schrift. Das dreifache Heilig vernimmt der Prophet Jesaja in einer Himmelsvision aus dem Mund der Seraphim. Wir können uns vorstellen, wie die unendliche Schar der Engel, die nach der Schauung des Propheten Daniel vor dem Thron Gottes steht und dieses Heilig singt, und die Mächte und Gewalten, das sind eben auch Bezeichnungen für die Engel des Himmels. Heilig ist Gott, Heiligkeit ist das innerste Wesen Gottes, das ihn unterscheidet von allen Geschöpfen. Damit ist jetzt nicht nur die moralische Heiligkeit gemeint, sondern Heiligkeit als das innerste Wesen Gottes, das wir mit unserem Verstand nicht erkennen können, das wir aber wohl in unserem Lobpreis anerkennen. In diesem Heilig, im Sanctus, wird das Lob des Vaters auch auf den menschgewordenen Sohn ausgeweitet. Die Kirche lobt den, der in ihre Mitte kommt, im Heiligen Sakrament, so wie die Kinder von Jerusalem gejubelt haben, als Christus eingezogen ist, wie sie ihm zugejubelt haben. Hosanna in der Höhe, Hosanna ist der Huldigungsruf aus der Sprache Jesu selbst. Heil könnte man vielleicht das übersetzen. Hosanna in der Höhe, vereinigen uns auch mit den Menschen, die Christus in Jerusalem bei seinem Einzug zugejubelt haben. Wir grüßen Christus, der im Sakrament zu uns kommen will.
Ja, da haben wir schon, passiert ja doch eine ganze Menge. Und wir haben am Anfang, wenn der Priester dann sagt, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, also dieser Dialog von Priester und Gemeinde beginnt, so ein bisschen natürlich in der Heiligen Messe ist alles was Besonderes. Aber eigentlich, immer wenn so ein Dialog ist, dann passiert etwas ganz Besonderes. Also das ist nicht irgendwie so eine Art Vorgeplänkel oder so, wir stimmen uns mal ein bisschen ein, und sondern das ist richtig, also da passiert immer richtig was. Das kann man sich ja eigentlich so als Faustregel merken. Also wenn solche Dialoge anfangen zwischen Priester und Gemeinde, dann ist wirklich, dann steht was ganz Wichtiges bevor.
Genau, und dessen versichert man sich auch nochmal, der Herr ist mit euch und mit deinem Geist. Das war am Anfang ja auch so, das ist jetzt vor dem Hochgebet so, jetzt muss man am Schluss der Messfeier vor dem Segen auch noch einmal getan, vollzogen, dass man eben sich bewusst macht, Christus ist wirklich in unserer Mitte und wir feiern jetzt, dass er uns begegnen will.
Eine weitere Anruferin ist bei uns. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage bezüglich dem Lied, O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und das wird ja kaum noch gesungen. Und es ist ja auch so, dass heute viele Menschen zu euch zur Heiligen Kommunion gehen. Ich bräuchte eigentlich nicht immer so an Werktagen zur Heiligen Messe zu gehen, weil ich vermisse aber trotz dem wunderbaren Sender Horeb, ich bin total begeistert, vermisse ich dann den Empfang des Sakramentes. Und ich wollte sagen, würdig ist man ja nie, ne? Und man hört ja auch vom Priester, dass den Nachlass, Vergebung, Verzeihung deiner Sünden, reicht das denn für den Menschen, wenn er dann das hochwürdigste Sakrament empfängt, reicht das, diesen Ablass, weil es gibt ja auch nur noch Bußfeiern und wie gesagt, also ich kann nicht gut leben ohne den Empfang der Eucharistie.
Es waren ja schon eine ganze Reihe von Fragen. Ich will versuchen, mal nach und nach sie zu beantworten. Einmal dieses Gebet, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eigentlich unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist eigentlich immer noch vorgesehen und wird auch gebetet in jeder Messfeier. Ich weiß nicht, ob Sie andere Erfahrungen gemacht haben Gottesdiensten, aber normalerweise, dass eben die Einladung ja zur Kommunion, der Priester zeigt, die Hostie, die heiligste Gestalt, seht das Lamm Gottes. Und die Antwort darauf ist eben dieses Gebet, Herr, ich bin nicht würdig. Mir jetzt unverständlich, warum man es weglässt oder was da für Sitten und Bräuche manchmal herrschen. Aber nach meiner Erfahrung ist es eigentlich so, dass es immer auch noch gebetet wird. Und wenn man jetzt in einer Gemeinde ist, wo das abgeschafft wurde, könnte man es ja eigentlich auch an der Stelle still beten.
Ich glaube, Ihre Frage ging eher dahin, dass Sie es aus Zeiten früher gesungen hätten.
Nur das Lied. Genau, ja. Es ging mir nur um das Lied.
Da weiß ich jetzt auch nicht, was Sie meinen. Da fällt mir jetzt auch kein Lied ein dazu. Aber mag sein, dass es ja vielleicht alte, schöne Lieder gibt, die heute etwas in Vergessenheit geraten sind. Nur ist es eben wichtig, jetzt sagen wir mal, nicht, ob es gesungen wird, sondern dass man eben auch dieses Gebet hier als Ausdruck der inneren Gesinnung und der inneren Haltung hat. Und das ist jetzt ja auch die weitere Frage gewesen. Wie steht es mit der Vergebung der Sünden? Natürlich ist es immer so, dass wenn es in der Messe darum geht, dass jetzt wir um Vergebung der Schuld bitten, etwa im Schuldbekenntnis, wenn der Priester die Vergebungsbitte ausspricht, das ist eben das Gebet. Es ist aber nicht die Vergebungsbitte, wie sie etwa, oder der Zuspruch der Vergebung, wie er in der Beichte erfolgt. Das dürfen wir nicht verwechseln. Natürlich werden uns auch, wenn wir die Messe mitfeiern, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, im Evangelium zuhören, werden uns auch die letztlichen Sünden vergeben. Aber für die schweren Sünden bleibt nach wie vor das Sakrament der Beichte vorbehalten. Und hier sollte man sich eigentlich die Regel machen, dass man, wenn man sich einer schweren Sünde bewusst ist, nicht zur Kommunion geht, bevor man nicht gebeichtet hat. Dass man, wenn man so regelmäßig beichten geht, auch dann ohne Skrupel zu haben, auch regelmäßig zur Kommunion gehen soll. Der häufige, ja tägliche Kommunionempfang ist ja von der Kirche auch uns ans Herz gelegt worden. Und hier sollten wir eigentlich nach dieser Regel verfahren, dann dürfte es keine Schwierigkeiten geben.
Also keine Angst vor der heiligen Beichte. Es ist schon zu empfehlen, dass man wirklich auch regelmäßig beichtet, wenn man auch regelmäßig die heilige Messe besucht, dann sollte man schon.
Als Grundregel würde ich sagen, wer häufig die Kommunion empfängt, der sollte auch häufig beichten. Das ist ja eben von der Kirche vorgesehen oder als kirchliches Gesetz, dass man einmal im Jahr beichten geht. Es ist aber genauso ein kirchliches Vorgesetz, dass man auch einmal im Jahr die Kommunion empfängt. Also das ist immer so eine Parallelität, wenn man eben häufig auch kommuniziert, dann sollte man eben auch häufig in gewisser Regelmäßigkeit auch das Beichtsakrament empfangen. Und dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man eben jetzt unwürdig die Kommunion empfängt.
Mhm. Gut, danke Ihnen nochmal für Ihren Anruf, für diese wichtige Wortmeldung. Ja, Herr Pfarrer, noch eine Frage, die Hörerin angesprochen hat, die jetzt ein bisschen vorgreift, vielleicht in der Heiligen Messe, aber die doch auch für viele gerade hier im Radio von besonderer Bedeutung ist, diese geistliche Kommunion, also dass man die Heilige Messe, wenn man eben selbst nicht mehr zur Kirche gehen kann, zur Kirche vor Ort in der Gemeinde und wenn man dann auf die Radioübertragungen zum Beispiel angewiesen ist. Wie können Sie dazu noch ein Wort sagen, zu dieser Art, was man dann geistliche Kommunion nennt?
Ja, das ist natürlich eine sehr schöne und wichtige Gebetsübung, dass man eben sich in geistlicher Weise mit Jesus verbindet, dass man ein entsprechendes Gebet spricht, dass man sagt, Herr, ich kann jetzt dich nicht tatsächlich im Sakrament empfangen, aber ich möchte es gerne, und dass man eigentlich hier in diesen Akt der Verbundenheit mit Christus setzt und dass man hier, das ist natürlich kein Ersatz für die Kommunion, aber es ist eben ein Versuch und eine Möglichkeit, sich auch hier auf eine ganz enge Weise mit Jesus zu verbinden. Und daneben wäre ja in solchen Fällen auch das Angebot der Krankenkommunion, dass eben wir auch natürlich die Menschen, die nicht mehr kommen können, zu Hause besuchen und ihnen die Heilige Kommunion nach Hause bringen. Und an den Tagen, an denen das nicht möglich ist, kann man aber auch auf diese Weise sich mit der Messfeier und mit dem Herrn verbinden.
Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Filler, für diese Sendung heute. Wirklich, wir sind gespannt darauf, wie es dann weitergeht. Noch einmal der Hinweis auch auf Ihr Buch Liturgie, das Herz der Kirche, erschienen im FE Medienverlag. Und auch die anderen Bücher die wir auch schon heute in der Sendung von Frau Fox empfohlen bekommen haben. Auch die finden Sie auf unserer Homepage horeb.org im Infofeld zur Sendung. Da können Sie dann nachschauen. Das ist so ein viereckiges Kästchen im Tagesprogramm neben der Sendung. Da, wenn Sie darauf klicken, da steht das alles ganz ausführlich. Und natürlich auch beim Hörerservice können Sie die erfragen, die Angaben dazu unter der 0700 7525 7525. Wenn wir Sie, Pfarrer Filler, zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen für uns und Ihr priesterliches Gebet bitten dürften.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.